Es ist ja viel künstlerisches Programm, was um diese ganzen Weinberge herum spielt. Und Wein hat ja auch, finde ich, immer was mit künstlerischem Leben zu tun. Also das passt zumindest sehr gut zueinander. Und ja, Lesung würde ich, also Lesung in Wiesbaden und so habe ich natürlich auch schon gemacht. Explizit im Rheingau glaube ich noch nicht, aber das wäre eine Idee.
Ich wollte gerade sagen, das werde ich definitiv mal an befreundete Winzerinnen und Winzer weiterreichen.
In einem schönen alten Weingut wäre eine schöne Kulisse.
Absolut.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen auf ein Glas Wein. Immer in der Überzeugung, dass sich dabei nicht nur gute Gespräche ergeben, sondern auch eine besondere Atmosphäre geschaffen wird. Und so war es auch dieses Mal, als ich in Wiesbaden meinen heutigen Gast Charlotte Link getroffen habe. Charlotte ist eine, anders kann man es nicht sagen, absolute Koryphäe in Sachen Spannung und Unterhaltung. Viele meiner Gäste haben auch berichtet, dass sie irgendwann in ihrer Karriere mal ein Buch geschrieben haben. Charlotte aber ist jetzt die erste sozusagen pure Autorin in diesem Podcast und wir sprechen also über die alltägliche Arbeit in so einer Schreibwerkstatt, wie ich es mir vorstelle. Und wer so neue, andere Welten und Erzählungen erschaffen kann, hat sicherlich auch einen tieferen Sinn für Kultur und Wein, so war mein Gedanke vor unserem Gespräch. Und ich kann verraten, ich wurde nicht enttäuscht. Wir hatten einen entspannten Nachmittag miteinander, der auch bis heute noch ein bisschen nachwirkt und Eindruck hinterlassen hat. Über was wir alles gesprochen haben und was wir getrunken haben, erfahrt ihr jetzt. Wir starten direkt rein. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Charlotte, dein letztes Glas Wein, wann und was war das? Willst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Mein letztes Glas Wein liegt gar nicht so lang zurück. Das war am Wochenende, Samstagabend. Wir hatten Besuch und haben einen Rotwein angeboten aus Südfrankreich. War der ein südfranzösischer Rotwein aus Bandol.
Ah, sehr schön. Mhm. Und heute sind wir ja mitten in auch einem Weinbaugebiet, könnte man sagen. Oder was heißt mitten in einer Stadt, die sehr nah an einem Weinbaugebiet ist, nämlich in Wiesbaden. Schön, dass wir uns heute sehen. Ich freue mich, dass wir heute ein Glas Wein zusammen trinken.
Ich freue mich auch sehr.
Und welche Verbindung hast du denn zum Wein? Zu welchen Anlässen, zu welchen Besonderheiten oder Gelegenheiten trinkst du in der Regel Wein?
Also ich bin auf jeden Fall, wenn es um Alkohol geht, ein Weintrinker. Also nicht Bier oder überhaupt nicht Schnaps oder solche Sachen, aber sehr gerne Wein. Ja, natürlich zu besonderen Anlässen, also Einladungen und Festlichkeiten. Ich trinke nicht so viel Wein, wie ich gerne trinken würde, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gerne trinke, aber man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Aber eigentlich ja, wenn irgendwas Besonderes ist.
Und auch kulinarisch, sprich, wenn man kocht, wenn man Gäste hat oder sonst wie?
Also wenn man Gäste hat, wenn ich Gäste habe, auf jeden Fall auch Wein. Kochen, ich koche, also ich kann überhaupt nicht kochen. Insofern bin ich, also zu dem, was ich koche, wäre es eigentlich schade, einen richtigen Wein zu opfern. Dazu eher nicht.
Okay, gut.
Aber in Restaurants sehr gerne.
Sehr gut. Und deswegen, wenn wir schon in Wiesbaden sind, nehmen wir was aus der Region und trinken heute mal Rheingau-Riesling. Den würde ich uns jetzt zum Start mal einschenken.
Sehr gerne.
Und dann kannst du mir gerne ein bisschen erzählen, wie denn deine Verbindung zu der Stadt ist, zu Wiesbaden und vielleicht auch zur Region hier, dem Rheingau.
Ja, also ich bin ja gebürtige Frankfurterin. Ich komme also aus Hessen, bin in einem Vorort von Frankfurt und später im Taunus aufgewachsen und habe Wiesbaden als die Landeshauptstadt tatsächlich, bis ich 30 war, überhaupt nicht kennengelernt. Also ich wusste, das gab es, aber meine Stadt war eigentlich Frankfurt. Und ich habe dann aber meinen Mann kennengelernt, der hier in Wiesbaden lebte und hier in Wiesbaden als Anwalt tätig war. Und das war eigentlich der Grund, warum ich nach Wiesbaden gezogen bin. Ich als Autorin war natürlich die Flexible von uns beiden, während er hier beruflich festgelegt war. Und lebe jetzt seit 23 Jahren in Wiesbaden, kenne natürlich auch den Rheingau, da fährt man hin, wenn man schön essen will, wenn man in den Weinbergen spazieren gehen will. Und es ist einfach eine schöne, wirklich sehr schöne Gegend, eine schöne Stadt.
Heute sind wir explizit in einem der schönsten Orte, finde ich, in Wiesbaden, nämlich im Kurhaus mit diesem schönen Park und nebenan dem Theater. Alles so schon mit diesem kulturellen Kern in Wiesbaden. Würdest du sagen, als Schriftstellerin, Autorin ist man automatisch auch eine kulturelle Person?
Ja, das ist natürlich ein Teil des eigenen Berufes auch. Also mich interessiert natürlich auch Theater. Das ist ja gar nicht so weit weg vom Schreiben selbst. Und gerade hier in diesem Theater bin ich sehr, sehr viel gewesen in den letzten Jahren oder zumindest vor der Corona-Zeit sehr viel. Und die haben tolle Stücke, tolle Regisseure. Also das ist natürlich immer so das Glück, wenn man die Landeshauptstadt ist. Da kommen immer die ganz tollen Sachen hin. Jetzt vor ein paar Wochen war Anna Netrebko hier zum Beispiel, hat hier in diesem Haus gesungen.
Ja, auch während diesem Rheingau Musikfestival, was, glaube ich, jetzt auch gerade wieder ist, sind auch immer wahnsinnig tolle Künstlerinnen und Künstler hier.
Wirklich die größten Weltstars kommen nach Wiesbaden oder eben in den Rheingau. Das Rheingau Musikfestival findet ja sehr verteilt statt.
Auch auf manchen Weingütern oder in der Basilika zum Beispiel.
Genau, das sind manchmal ganz tolle Orte, wo einfach allein der Ort schon und wenn man dann einen schönen Sommer hat, was zurzeit nicht ganz so der Fall ist, aber da gibt's halt auch wunderschöne Sommerabende. Da, also mal abgesehen von dem Programm, wirkt einfach schon die Kulisse und die Atmosphäre so sehr.
Wie wichtig ist der Ort für dich insgesamt, auch zum Schreiben? Du sagtest gerade, als Autorin warst du ja flexibel, konntest mitgehen. Ist es dann so, dass man auch, wenn ich mir das jetzt mal ganz banal aus meinem Berufsview sozusagen vorstelle, dass man auch ein Büro hat, in dem man schreibt? Ist es so, dass man viel verreist? Ist es, dass man seine Sehnsuchtsorte hat, an denen man besonders gut schreiben kann? Wie wichtig ist der Ort für dich?
Also der Ort ist ganz wichtig, aber tatsächlich ist das vor allem zu Hause mein Arbeitszimmer und mein Schreibtisch. Ich bin beim Schreiben selbst extrem unflexibel. Also ich bin nicht der Typ, der seinen Laptop nimmt und man kann mich dann überall hinsetzen und ich schreibe. Das funktioniert nicht. Ich brauche mein Zimmer, meinen Schreibtisch, auch meine Alltagsroutine, meine Uhrzeiten. Wenn ich von denen abweiche, kommt sofort irgendwie eine Störung rein und dann funktioniert es nicht mehr gut. Reisen mache ich natürlich für die Recherche. Meine Bücher spielen ja meistens in England, teilweise auch in Südfrankreich. Und dann suche ich die Orte auf, an denen das spielt, mache eine sehr gründliche Recherche, also laufe wirklich die Straßen ab, gucke, wo sind die Bushaltestellen, wo sind die Geschäfte und so. Aber das ist dann, da schreibe ich dann nicht. Das ist dann nur, dass ich mir das Equipment zusammensuche, das ich für den Roman brauche.
Wo sammelt man all diese Eindrücke? Also tatsächlich einfach im Kopf, bis man wieder zu Hause ist und dann am Laptop schreibt? Oder ist es so, dass man unterwegs schon irgendwie Stichpunkte macht, sich irgendwelche Fetzen zusammensucht?
Ja, also man sammelt einmal natürlich die Fakten, die schreibe ich mir auf. Ich ziehe da immer mit einem dicken Heft rum und schreibe mir die Dinge auf und fotografiere natürlich auch viel. Und ich habe ja meistens, wenn ich diese Recherchen mache, schon ein Buch ungefähr im Kopf. Aber dadurch, dass ich dann an den Orten bin, kommen einfach nochmal ganz, ganz neue Einfälle plötzlich. Also das ist einfach, dass man eine Landschaft sieht, einen Geruch wahrnimmt, eine Atmosphäre wahrnimmt und auf einmal die Geschichte, die man sich so zu Hause am Schreibtisch ausgedacht hat, die wird so richtig gefüttert mit dem echten Leben und verändert sich dadurch nochmal. Also ich komme immer im Grunde mit einem veränderten Konzept zurück von den Reisen.
Jetzt sagt man ja in der Weinwelt über Winzerinnen und Winzer, dass es viele Weine braucht, die man probiert, bis man selbst guten Wein macht. Wie viele Bücher muss man lesen, bis man gute Bücher schreibt?
Also ich glaube, das ist nicht unbedingt die Voraussetzung, aber ich glaube, es schadet auch nicht. Wenn man, ich bin der Typ, ich habe wahnsinnig viel gelesen, also kaum, dass ich lesen konnte mit 6 Jahren. In der Schule habe ich alles gelesen, was mir in die Finger kam. Hing auch damit zusammen, dass in meiner Zeit, als ich Kind war oder auch Teenager war, wir hatten nicht so viel Alternativen zum Lesen. Wir hatten kein Internet, wir hatten 3 Fernsehprogramme, wir hatten kein YouTube, nichts. Also man hatte halt das Buch, wenn man sich auf diese Weise selbst beschäftigen wollte. Und ich war immer ein totaler Büchernarr. Und ich glaube schon, das hat bei mir den Grundstein gelegt fürs Schreiben. Ich habe das aufgesaugt und irgendwann wollte ich dann auch selbst produzieren. Aber es gibt, glaube ich, auch Autoren, die haben nicht unbedingt diese Vorgeschichte. Das ist vielleicht einfach eine eigene spannende Lebensgeschichte, die sie haben, die sie zu Papier bringen. Oder einfach ein super Gedanke, der plötzlich kommt.
Glaubst du, du hattest es gerade schon angesprochen, dass es so ist, dass man heute tendenziell vielleicht auch schneller abgelenkt ist, das dazu führt, dass man weniger liest, weil man so viel andere Medien konsumiert, vielleicht auch die Möglichkeit hat, wie du sagst, die Bandbreite an einfach mehr Dingen, die man sich ansehen kann oder über den Tag, ist ja auch begrenzt wahrscheinlich, aufnehmen kann, dass tendenziell das auch abhält vom Lesen, auch eine jüngere Generation?
Also ich glaube schon, ich habe in meiner Familie, also meine Tochter hat immer viel gelesen, da hatte ich Glück, weil ich es schon für sehr wichtig halte. Aber was man so hört von Pädagogen, von Lehrern, die doch sagen, insgesamt ist das sehr rückläufig leider. Weil tatsächlich natürlich, es gibt so viel anderes. Und wenn ich mir einfach ein Video bei YouTube anschaue, es ist für den Kopf leichter. Es ist immer leichter, man saugt sich so ein Filmchen rein, als man liest ein Buch und muss selbst dazu Bilder im Kopf produzieren. Es ist die größere Gehirnleistung und anstrengender. Und der Mensch tendiert dazu, es sich leicht zu machen in dem Moment. Merkt man manchmal bei jungen Leuten auch an der Sprache, die nicht mehr so ausgewählt ist wie bei uns heute, nicht mehr so eine Bandbreite hat. Das finde ich schade. Auf der anderen Seite lassen sich natürlich Entwicklungen nicht aufhalten. Ich denke nur, es ist wichtig, wenn man Kinder hat, dass man sie aktiv und vielleicht aktiver als unsere Eltern das mussten, an Bücher heranführt, also ihnen das eröffnet und diese Welt zeigt und ihnen klar macht, was da für Schätze liegen. Und da muss man, glaube ich, heute mehr dafür tun als früher.
Also diese Überwindung vielleicht ist eine größere.
Ja, oder die ist eine größere, weil das andere eben so einfach ist.
Jetzt ist es ja so, dass du mit 19, glaube ich, deinen ersten Roman geschrieben hast, während andere sich nämlich gerade in dieser Schulzeit durch die Pflichtliteratur gequält haben wahrscheinlich. Wie erklärst du dir heute, dass es so kam? Oder wenn du zurückblickst, was waren die Steps, dass du eben mit 19 schon so weit, sage ich jetzt mal, warst, dass man da so eine Geschichtenerzählerin ist?
Also ich habe ja mit 16 das Buch begonnen und mit 19 war ich fertig.
Okay.
Also es waren 3 Jahre. Ja. Ich glaube, was einen erheblichen Anteil daran hatte, dass das ein Erfolg war, dass es vollkommen unverkrampft passiert ist. Ich habe überhaupt keine Ambition eigentlich gehabt, Schriftstellerin zu werden oder jetzt ein tolles Buch abzuliefern. Ich habe viel gelesen und habe irgendwann gedacht, es könnte doch mal Spaß machen, es von der anderen Seite versuchen. Und habe mir überlegt, wenn es nichts wird, wird es halt nichts oder wenn ich auf halber Strecke aufhöre. Also es war ganz frei und es ist mir dann aber passiert, was mir auch heute so geht. Ich schaffe ein Personal, Menschen, die ich agieren lasse. Und irgendwann würde es mir sehr schwer fallen, sie einfach stehen zu lassen. Also zu sagen, ich mache das jetzt nicht weiter und weggehen. Ich habe irgendwann gemerkt, du willst jetzt den Bogen zu Ende machen. Also dieses sozusagen in so eine Art verschworene Gemeinschaft mit meinen Protagonisten hineingeraten. Das habe ich bis heute und das ist schon damals passiert. Und dann habe ich es halt zu Ende geschrieben. Und nachdem es dann fertig war, und es waren 800 Schreibmaschinenseiten, also Schreibmaschine, wie sie damals war, das war eine mechanische Schreibmaschine meines Vaters, nicht mal elektrisch, das geht wirklich aufs Handgelenk bei 800 Seiten.
Das glaube ich.
Ja, das ist ganz anders als heute. Und man korrigiert natürlich ganz anders. Also es ist echt schwieriger. Und nachdem ich da 800 Seiten dann hatte, dann habe ich gedacht, jetzt hast du so wahnsinnig viel gearbeitet, jetzt schickst du es auch mal an den Verlag.
Und diese ganzen 800 Seiten hast du dann einfach hast gesagt, hier, schaut mal.
Ich hab in meinem Bücherregal geguckt, von welchem Verlag habe ich die meisten Bücher.
Ah, okay.
Und das war Rowohlt.
Aha.
Und dann habe ich gedacht, naja, dann schicke ich es da mal hin, weil den Verlag mag ich und vielleicht mögen die mich auch. Und habe aber ehrlich gesagt mit einer Absage gerechnet, weil man mir auch sagte, also eigentlich lesen die das nicht mal. Die Verlage kriegen unwahrscheinlich viele unverlangt eingesandte Manuskripte jeden Tag.
Das
die können
würde ich
es gar
nicht denken.
Ja, ist die können es gar nicht lesen.
So.
Ist bis heute so.
Ja.
Sie können es nicht lesen. Und da wird dann manchmal so eine Lektorin oder Lektor abgestellt und die werfen mal so einen Blick rein, wenn man
Scannen
Glück hat.
So.
Ja.
Okay.
Und da hat mir aber einfach geholfen, dass in meinem Begleitschreiben stand, ich bin 19 Jahre alt, habe gerade Abitur gemacht, habe während der letzten 3 Jahre dieses Buch geschrieben und fände es toll, wenn Sie es mal anschauen würden. Und diese Lektorin erzählte mir später, sie sah diese 800 Seiten und dachte, das ist eine solche Fleißleistung mit 19 Jahren, die verdient es, dass ich den Prolog wenigstens lese. Und dann hat sie weitergelesen.
Und wenigstens auch eine Rückmeldung erhält, oder? Bei 800 Seiten, das wäre
ja. Ja, also die wollten mich nicht einfach da so, so links liegen lassen. Und sie hatte sich eben gesagt, wenn mir der Prolog gefällt, lese ich weiter. Und dann hat sie das Buch mit ins Wochenende genommen und die 800 Seiten durchgelesen und ist dann am Montag zum Verleger gegangen und hat gesagt, wir sollten die mal kennenlernen. Und dann kam der Anruf bei mir und ich war ganz perplex.
Und wie muss man sich das heute vorstellen? Weil du ja auch sagst, die Verlage bekommen so viel zur Auswahl. Wie kommt man dann überhaupt rein, wenn man jetzt noch nicht irgendwelche Kontakte hat oder wenn man, ich weiß nicht, wie man sonst irgendwo entdeckt wird, sondern wie macht man auf sich aufmerksam?
Also ich glaube, das Sinnvollste ist tatsächlich, dass man sich an eine literarische Agentur wendet. Es gibt etliche in Deutschland und die schauen wirklich rein, wenn sie was bekommen. Und vor allen Dingen können die sehr gut abschätzen, erstens, hat es überhaupt irgendeine Chance? Und zweitens, wo würde es hinpassen? Also ich habe damals ja Rowohlt eben nach meinem Bücherregal ausgesucht, aber eigentlich hatte ich auch keine Ahnung. Und das hat man ja dann auch nicht. Aber die Agenten wissen das. Und wenn das überhaupt eine Chance hat, dann wissen sie aber auch genau, wo sie das hinschicken. Und ich glaube, dass das die größte Chance ist, dass man angenommen wird. Man hat dann zwar einen Agenten, der kriegt natürlich auch Prozente, aber insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt angenommen wird, größer und auch, dass man dann einen anständigen Vertrag bekommt, dass da einfach
dass
jemand ist. Genau, da ist dann jemand, der kennt sich total aus und das ist nicht schlecht.
Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, dass dieser Mensch, den man da entstehen lässt, den könntest du nicht so stehen lassen, sondern man hat die oder so ein Pflichtbewusstsein oder eine Verbindung, dass man daran weiterarbeiten möchte. Bevor wir jetzt gleich einsteigen, warum der Mensch im Mittelpunkt gerade wahrscheinlich für deinen Stil sehr wichtig ist, würde ich vorschlagen, stoßen wir mal an. Das haben wir nämlich bisher total vernachlässigt, weil ich der Geschichtenerzählerin so doll zugehört habe. Zum Wohl. Schön, dass es heute klappt. Freut mich sehr.
Ich freue mich auch sehr.
Das ist jetzt... Hui.
Der ist aber wirklich gut.
Schön, das freut mich.
Sehr, sehr gut. Sehr.
So. Weil wir hatten vorhin ja auch kurz drüber gesprochen. Du trinkst gerne Weine, die sozusagen sonnenverwöhnt sind, viel französisch und so weiter. 22 war in der Tat sonnenverwöhnt. Das war schon fast so sonnenverwöhnt, dass es sehr, sehr trocken war.
Das stimmt, da war eher Wassermangel.
Genau, das war fast mehr die Schwierigkeit. Von dem her ist er zwar sonnenverwöhnt, aber hat doch eine, finde ich, sehr knackige Säure, die man vom Rheingau ja auch so kennt und vor allem von der Rebsorte Riesling. Das ist jetzt tatsächlich aus Hochheim.
So ein bisschen witzelnd, also richtig.
Ich finde auch, man meint fast, er hätte ein bisschen Kohlensäure oder so.
Ein bisschen was Sprudelndes drin, ja.
Jetzt auf jeden Fall sehr erfrischend, wo wir hier im Kohlhaus sitzen.
Also mir gefällt er.
Sehr, sehr schön. Und vor allem von nicht weit her. Wahrscheinlich würde man gerade mal 15 Minuten, würde ich rechnen.
Ja, dann ist man dort, wo es ihn gibt.
Direkt am Main. Sehr schön, erfrischend. Ja. Zum Menschen, weil ich hatte so schön irgendwo gelesen, der Mensch ist immer die erste Idee. Was ist damit gemeint?
Also da habe ich, glaube ich, Antwort gegeben auf eine Frage. Die meisten Journalisten oder auch Leser, die mich fragen, denken nämlich immer bei einem Kriminalautor oder Autorin, man würde vom Fall ausgehen. Also man würde vielleicht von einem spektakulären Fall in der Zeitung lesen oder hören oder so und das wäre die erste Idee. Und tatsächlich ist das bei mir nicht so. Ich habe immer, fast immer, mit kleinen Ausnahmen, zuerst einen Menschen oder eine menschliche Konstellation zwischen zwei oder mehreren Menschen, familiäre Konstellation, Partnerkonstellation. Und das ist noch ganz weit weg von einem Verbrechen. Aber zwischen diesen Menschen oder bei diesem einen Menschen ist ein Potenzial, dass dieser Mensch in eine Situation gerät, die dazu führt oder in seiner Vergangenheit dazu geführt hat. Ich beschäftige mich ja nicht so gerne mit so dem einfachen, bösen, psychopathischen Verbrecher, sondern lieber mit Menschen, die durch bestimmte Wendungen in ihrem Schicksal in eine Situation kommen, die sie unter Umständen dazu bringt, ein Verbrechen zu begehen oder ihm nicht auszuweichen. Das kann sein, dass sie falsche Menschen kennenlernen, sich auf falsche Versprechungen einlassen, durch irgendwelche Dinge so mit dem Rücken zur Wand stehen, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Das finde ich interessanter, die aber eigentlich in sich vom Kern her gar nicht kriminell sind. Und Menschen, die in solchen Situationen stecken, damit fängt es bei mir immer an.
Wie gehst du mit solchen Menschen um? Weil einer deiner Berufswünsche war ja auch mal Juristin zu werden. Das hattest du auch begonnen zu studieren. jemand sucht ja auch immer nach dem Recht, was diesen Menschen dann auch eigentlich ja begegnen muss. Wie gehst du dann mit den Menschen um, wenn man gerade von der anderen Seite kommt und auch gerade eben vielleicht dieses Schicksal und die Misere so stark begleitet und diese Persönlichkeit ja wahrscheinlich auch eben eine starke Verbindung zu so einer Person aufbaut?
Ja, und die man auch irgendwo versteht. Also verstehen heißt ja nicht, dass man gut heißt, was dieser Mensch tut, aber dass man schon sagt, ich verstehe, was passiert ist, warum dieser Mensch an diesen Punkt gekommen ist. Das ist ein schwieriger Aspekt, den habe ich aber auch während meines Studiums im Strafrecht gelernt, weil wir hatten da einen Professor, der hat uns an die Fälle so rangehen lassen. Es ist ja fürs Strafmaß durchaus entscheidend, aus welchem Motiv heraus, mit welcher Vorgeschichte jemand etwas tut. Und man kommt immer wieder in Situationen, dass man sagt, ja, das ist hier so eine Sache mit der Schuld und es ist eine ganz, ganz vertrackte Frage, was da jetzt gerecht ist und wie man mit diesen Menschen umgeht. Es ist nicht so einfach. Und ich würde nicht sagen, dass ich mich mit diesen Menschen identifiziere, aber ich muss ja sehr stark innerlich mit ihnen mitgehen. Und ich denke dann oft, ja, wer weiß denn, wenn ich in eine solche Familie hineingeboren worden wäre, wenn ich das und das und das erlebt hätte. Ich kann mich heute hinstellen und sagen, das und das und das würde ich nie tun. Aber wer weiß es denn? Und mir hat einmal bei einem Buch, da bin ich sehr stark aus der Täterperspektive an die ganze Sache herangegangen. Und da habe ich nachher den Vorwurf bekommen, ich würde zu sehr auf Seiten des Täters stehen. Ich würde viel zu sehr durchblicken lassen, dass ich ihn verstehe und sozusagen das Opfer vergessen. Es hat mich ein bisschen getroffen, weil ich eigentlich denke, dass ich das Opfer nie vergesse und weil ich eigentlich nie finde, dass Verbrechen der entschuldbare Weg ist am Schluss. Denn natürlich gibt es auf der anderen Seite das Opfer und unendliches Leid in der Familie des Opfers. Und trotzdem ist die Motivation, es immer wert, angeschaut zu werden.
Ja, weil man den Täter natürlich sofort verurteilt und dazu tendiert, sich gar nicht mehr im ersten Moment damit zu beschäftigen. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass das auch was ist, was die Leserinnen und Leser so fasziniert?
Ich glaube ja, jedenfalls ist es die Rückmeldung, ist immer wieder, dass sie sagen, wir lesen da über jemanden, der tut was ganz Schreckliches und trotzdem irgendwie mögen wir ihn oder verstehen ihn oder mögen ihn partiell zumindest. Und das ist ja auch für einen selbst dann ein ganz interessanter Prozess, wenn man das bei sich selbst feststellt. Man liest von einem schrecklichen Verbrechen, aber irgendwie hat man gar keinen Abscheu gegen den Täter, weil man sieht, wie das alles passiert ist. Und nochmal, nicht weil man es am Schluss gutheißt, aber weil man wirklich ganz schwierig ihn in Bausch und Bogen verurteilen kann.
Was ist es noch neben diesem Mensch im Mittelpunkt, das den Charlotte-Link-Stil ausmacht? Was würdest du sagen? Oder was du dir vorstellen könntest, dass all die Leserinnen und Leser so begeistert?
Das ist natürlich immer ganz schwierig, über sich selbst
total,
zu sagen.
Total, das kann ich mir vorstellen. Nur, ich muss ja noch ein fatales Geständnis machen, nämlich, dass, obwohl ich mir rechtzeitig ein Buch besorgt habe, nämlich mir wurde Im Tal des Fuchses so sehr empfohlen, ich wahrscheinlich eine der wenigen Menschen bin, die bisher noch kein Buch gelesen haben, was ich unbedingt nachhole. Das verspreche ich hier hoch und heilig.
Aber Tal des Fuchses ist tatsächlich das, das so extrem aus der Täterperspektive kommt und bei dem man mir so ein bisschen nachgesagt hat, dass dabei habe ich zu viel Verständnis für ihn erweckt. Also vielleicht wäre das ein interessanter Einstieg tatsächlich.
Okay, super. Also den nehme ich mir auf jeden Fall vor.
Was das sonst ausmacht, ich glaube generell einfach, dass ich sehr normale Menschen in ihrem normalen Leben beschreibe und dass ich sehr nah an denen dran bin. Mir wird immer wieder zurückgemeldet, wir können uns so gut identifizieren mit den Figuren. Das heißt ja nicht, dass man immer eins zu eins deren Leben lebt, aber irgendwie versteht, warum sie so agieren. Sie haben letztlich genau dieselben Probleme wie wir alle, dieselben Komplexe, dieselben Ängste, dieselben Schwierigkeiten, ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das haben wir ja alle mehr oder weniger immer. Sie geraten halt dann nur noch in einen Bereich, in den wir alle hoffentlich nicht geraten, nämlich da, wo es kriminell wird. Aber ich glaube, die Identifikation ist stark mit meinen Figuren und das ist ein Punkt. Und dann glaube ich auch, dass ich ganz spannende Kriminalfälle entwickle.
Und jetzt wird ja nächstes Jahr im September schon ein nächstes Buch erscheinen. Auf was können sich die Leserinnen und Leser freuen? Wie viel darfst du uns schon, möchtest du uns schon erzählen?
Also ich bin ja schon eifrig am Schreiben, weil heutzutage sind die Vorlaufzeiten immer so lang. Ich habe ja bereits vier Bände von der Kate Linville-Reihe geschrieben. Kate Linville ist eine Ermittlerin, die in Nordengland lebt. Eine sehr sperrige, sehr schwierige Person mit einem hochkomplizierten Privatleben, aber eine sehr, sehr gute Ermittlerin, die ungeheuer beliebt ist bei meinen Leserinnen und Lesern. Und nachdem ich das eigentlich als Serie gar nicht geplant hatte, aber immer wieder gefragt wurde, wir wollen wissen, wie es mit ihr weitergeht, schreibe ich jetzt also den 5. Band mit Kate Linville. Also auf die kann man sich freuen. Die wird wieder dabei sein, die wird wieder ermitteln. Und es wird sehr turbulent werden in ihrem Privatleben. Und sie gerät in einen wirklich sehr schlimmen Fall, eigentlich einen Cold Case, der sie einholt.
Okay, ich glaube, das dürfte als Cliffhanger den Leuten auf jeden Fall schon mal genügen, um genug Spannung zu haben für das nächste Buch. Werden wir uns irgendwann über eine Geschichte im Rheingau hier in der Gegend freuen?
Ich weiß es nicht. Ich hab ja ein paar Bücher geschrieben, die in Deutschland spielen. Mhm. Irgendwie ist Deutschland nicht das Land, es wäre jetzt falsch zu sagen, dass es mich nicht fasziniert. Aber irgendwie setzt es nicht diese kreativen Kräfte frei wie England oder Frankreich. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich ein Stück weit von mir selbst und von meinem eigenen Leben weggehen. Vielleicht ist mir Deutschland irgendwie zu deutsch. Ich weiß es nicht. Ich gehe nach England und ich habe Ideen. Und ich habe sie hier halt nicht.
Ja, manchmal hilft diese Entfernung. Und wie ist es hier in der Region? Weil ich muss ja schon sagen, der Rheingau hat so eine... Für mich fast schon, also zum einen mit dem Rhein fast schon einfach extrem schön natürlich, aber auch schon so eine barocke, zum Teil mystische Art. Also überall, wo man hinblickt, gibt es fast schon Teppiche aus Weinbergen. Man braucht nur 2 Minuten von einem Weingut zum nächsten Weingut. Ist das was hier die Leute auch so gemütlich macht?
Ich glaube ja, also meine Eltern, die vor einigen Jahren aus dem nördlicheren Teil von Hessen nach Wiesbaden gezogen sind, die haben festgestellt, die Leute sind hier so locker, so ein bisschen südlicher in ihrer ganzen Art. Also die haben eine wirklich innerhalb desselben Bundeslandes eine veränderte Mentalität festgestellt, die mir jetzt nicht mehr so auffiel nach den vielen Jahren. Ich glaube ja immer, so Menschen, die in Weinbergen leben und viel Wein trinken, ja, sind wahrscheinlich gemütlicher, sind irgendwie fröhlicher, unkomplizierter manchmal.
Ja, habe ich auch den Eindruck, es ist so eine gewisse Entspanntheit. Und haben auch, wie hier, eben nachdem Wein ja auch Kultur ist, so ein Hang zu dem, das auch als Erlebnisort zu machen für eben diese ganzen... das Theater, das Rheingau Musikfestival, diese Konzerte. Von dem her wäre es eigentlich ja so, schöne Lesungen mal zu haben.
Ja, es ist ja viel künstlerisches Programm, was um diese ganzen Weinberge herum spielt. Und Wein hat ja auch, finde ich, immer was mit künstlerischem Leben zu tun. Also das passt zumindest sehr gut zueinander. Und ja, Lesung in Wiesbaden und so habe ich natürlich auch schon gemacht. Explizit im Rheingau glaube ich noch nicht, aber das wäre eine Idee.
Ich wollte gerade sagen, das werde ich definitiv mal an befreundete Winzerinnen und Winzer weiterreichen.
In einem schönen alten Weingut wäre auch eine schöne Kulisse.
Absolut. Mhm. Also ich glaube, das wäre auch der Anlass, spätestens zu unserem nächsten Wiedersehen, dann werde ich dir auch berichten, wie ich im Tal des Fuchses erlebt habe und diese vielen weiteren Bücher, die nämlich bei meiner Mutter zuhauf in den Regalen stehen und bei meinen sehr vielen Freundinnen und Freunden. Von dem her werde ich da jetzt endlich aufholen und auch Teil dieser Gruppe, die dann untereinander diskutieren können.
Fände ich sehr schön. Würde mich freuen, wenn es dir gefällt.
Das machen wir. Vielen lieben Dank
Dankeschön.
Für deine Zeit heute.
Vielen Dank.
Das war Auf ein Glas Wein mit der Autorin Charlotte Link. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen und wir hören uns beim nächsten Glas Wein wieder. Bis dahin und tschüss.